Und ich freue mich, dass heute Joanna Remus bei uns ist. Und sie wird quasi heute aus rechtswissenschaftlicher Perspektive das Thema Sexualität beleuchten. Und zwar, ihr Vortrag hat den Titel Rechtliche Normierung von sexuellen Begehren. Und ich möchte Sie kurz vorstellen. Joanna Remus hat Rechtswissenschaften studiert in Berlin und in Prag. Und sie promoviert derzeit an der Uni Bremen. Und zwar zum Thema Strafbarkeit genital verändernder Eingriffe an intersexuellen Minderjährigen. Und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen so in dem Schnittfeld Medizin und Recht, also Medizinrecht und ethische Fragestellungen vor allem und breiter feministische Rechtswissenschaft. Seit Oktober arbeitet sie auch, letzten Jahres Oktober, beim Bundesfachverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Und zwar im Projekt zum Thema Altersfestsetzung, das heißt auch wieder an der Schnittstelle so Medizin und Recht. Und wer von Ihnen oder euch letzten Oktober vielleicht beim mobilen Studientag gewesen ist, kennt vielleicht Joanna Remus schon. Da ging es auch ums, da ging es ums Thema Intersexualität, zu dem Joanna ja promoviert. Und genau, der war zusammen mit Doris Liebscher, vielleicht waren ja einige von euch da auch dabei. Was ich vielleicht noch sagen will, ist, dass Joanna heute ein bisschen angekränkelt ist. Sie ist trotzdem gekommen. Sie hat gestern vorhin einen grippalen Infekt noch gehabt. Ja, und deswegen freuen wir uns besonders, dass sie aus Berlin hergereist ist. Und ja, ich freue mich auf den Vortrag und möchte gleich das Wort übertragen.
Ja, danke schön. Ich werde mich auch deswegen hinsetzen. Ich hoffe, ihr empfindet das nicht als unhöflich, aber ich bin körperlich noch so ein bisschen schwach und ich hoffe auch, dass ihr mich gut genug verstehen könnt, wenn ich rede. Zunächst herzlichen Dank, dass ich hier die Einladung zu dieser Vorlesung bekommen habe. Ich finde es immer ganz interessant und spannend, meine rechtswissenschaftlichen Diskurse auch interdisziplinär zu teilen, denn das Problem der Rechtswissenschaften im Allgemeinen ist, dass man zwar sehr normativ arbeitet, aber selten einen Bezug zur Praxis bekommt oder gerade soziologische Erkenntnisse es relativ schwer haben, in die Rechtswissenschaft, sagen wir mal, einzudringen. Zur Vorbereitung dieser Vorlesung hatte das Genderzentrum uns ein paar Fragestellungen geschickt, auf die ich hoffe, auch heute eingehen zu können. Das war zum einen mal, was wird in der eigenen Analyse und den verwendeten Quellen unter Sexualität verstanden? Also was bedeutet Sexualität? Und zum anderen, wie präsentiert sich in meinem speziellen Forschungsfeld das Verhältnis zwischen den einzelnen Kategorien Sexualität und anderen Kategorien der sozialen Differenzierung wie Gender, Klasse, Ethnizität? Darauf aufbauend möchte ich ganz gerne heute meinen Vortrag so gestalten, dass ich zunächst erkläre, wie Sexualität im Recht verhandelt wurde und wird und dann anhand von drei Beispielen, die sich genau in diesen Kategorien sozialer Differenzierung befinden, also in dem Falle Gender, Disability und bei der dritten seid ihr dann gefragt, welche Kategorie es ist, sozusagen dort anhand von Beispielen aufzuzeigen, wie Sexualität im Recht verhandelt wird. Was also genau bedeutet der Begriff Sexualität im deutschen Recht? Sexualität selbst ist nicht definiert im Recht, genauso wie der Begriff des Geschlechts. Es gibt keine normative Erklärung, was sozusagen diese Begriffe sind. Dem liegt zugrunde, dass das Recht grundsätzlich probiert, nur die Sachen zu definieren, die auch tatsächlich notwendig sind und nur solche Sachen im Gesetz schriftlich festzuhalten, die sozusagen notwendig sind. Und das zeigt auch gleich sozusagen das Verhältnis zu Sexualität und Geschlecht, nämlich man geht davon aus, dass jeder weiß, was Sexualität und Geschlecht ist. Man muss es nicht normieren, man muss es nicht definieren, es ist vorhanden, jeder weiß alles darüber. Auf dieser Grundlage hat der Begriff Sexualität sehr, sehr lange Einzug gehalten, vor allen Dingen ins Strafrecht. Dort waren sehr, sehr lange diverse Sexualitäten mit Strafbarkeit belegt. Das betrifft zum einen die Homosexualität, aber auch beispielsweise Sexualität gegenüber von Tieren, aber auch sowas wie Ehebruch und so weiter. Das heißt, der Begriff Sexualität wurde lange benutzt, um bestimmte Sittlichkeitsvorstellungen in der Gesellschaft abzusichern. Dementsprechend hießen auch diese eben benannten Straftaten nicht etwa Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie sie heutzutage heißen, sondern Straftaten gegen die Sittlichkeit. Im Rahmen dessen fand immer eine Biologisierung der Sexualität statt. Das heißt, es wurde aufgrund von biologischen Körpermerkmalen beziehungsweise solche, die als solche verstanden wurden, zurückgeschlossen auf bestimmte Begehren und Bedürfnisse. Und es waren auch nur sozusagen zum Beispiel bei der Unzucht mit Tieren war es dann eben immer auch wieder Thema, dass es wieder die Natur ist und nicht irgendwie die Moral in den Vordergrund gestellt wurde. In diesen Auseinandersetzungen um diese Sittlichkeitsverbrechen wurde auch immer wieder die Normalität definiert. Also das ist was wahrscheinlich sehr Übliches, dass man anhand von Abnormalitäten, die man in irgendeiner Form feststellt, dann das Normale definiert. Das ist ein Zusammenhang, der sich zum Beispiel im Bereich der Intersexualität sehr gut nachstellen lässt. So hat im Jahr 1957 das Bundesverfassungsgericht die Sexualität von Mann und Frau wie folgt definiert. Schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hingabe bereite Funktion hin. Dieser Unterschied der physiologischen Funktion lässt sich aus dem Zusammenhang des geschlechtlichen Seins nicht ausgliedern. Er ist konstituierend für Mann und Frau als Geschlechtswesen. Der entscheidende Unterschied zwischen Mann und Frau ist aber unter dem generativ-vegetativen Aspekt der Tatsache, dass sich das Vatersein nur in einem kurzen Zeugungsvorgang und nicht über weitere generative vegetative Leistungen erstreckt, sondern nur durch zeitlich davon getrennte soziale Leistungen erschließen lässt. Während die soziale Leistung des Mutterseins mit dem Vorgang des Empfangens über die generativen vegetativen Leistungen der Schwangerschaft, die Geburt und des Stillens unmittelbar verknüpft sind und lang andauernden natürlichen Prozess darstellen. Anders als der Mann wird die Frau unwillkürlich schon durch ihren Körper daran erinnert, dass das Sexualleben mit Lasten verbunden ist. Damit mag es zusammenhängen, dass bei der Frau körperliche Begierde, und dann kommt in Klammern Sexualität, und zärtliche Empfindungsfähigkeit, in Klammern Erotik, fast immer miteinander verschmolzen sind, während beim Mann, und zwar gerade beim Homosexuellen, beide Komponenten vielfach getrennt sind. Das Interessante ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier nicht etwa in irgendeiner Form heterosexuelles Verlangen definieren musste, sondern es ging vielmehr in der Entscheidung darum, ob Homosexualität strafbar sein soll und dann vor allen Dingen in dieser diskriminierenden Form, dass zu dem Zeitpunkt ausschließlich männliche Homosexualität strafbar war. Und das Bundesverfassungsgericht sozusagen hat mit diesen Ausführungen zum Thema Geschlecht, die eben zum einen extrem biologisierend, pathologisierend und stark an natürliche Vorgänge anknüpfend ist, argumentiert, warum eben der Mann als ein aggressives Sexualwesen, dessen Homosexualität, nämlich wenn dann zwei aggressive Menschen aufeinandertreffen, besonders schwierig für die Gesellschaft zu verkraften sind im Vergleich zu einer sogenannten weiblichen Homosexualität. Wie gesagt, mittlerweile stehen die Straftatbestände nicht mehr unter der Überschrift gegen die Verbrechen gegen die Sittlichkeit, sondern im Mittelpunkt steht die sexuelle Selbstbestimmung. Das ist im Jahre 1973 erstmalig durch das Bundesverfassungsgericht konstatiert worden. In dem Fall hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aus dem sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrecht hergeleitet, in Zusammenkunft mit der Garantie der Menschenwürde. Das heißt, wenn man das Recht der sexuellen Selbstbestimmung liest, dann liegt ihm immer auch ein Würdegedanke zugrunde, aber eben auch ein freiheitliches Autonomiegebilde. Gerade diese Autonomie ist nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts Anlass und Ausdruck der Würde des Menschen und sie sei zu respektieren und zu schützen, zu fördern und jedem die Freiheit zuzugestehen, seine Sexualität zu gebrauchen, wie man gerne möchte. Das heißt, dieser Begriff der sexuellen Selbstbestimmung, der jetzt eben seit den Anfang der 70er Jahren im deutschen Recht üblich ist, umfasst sowohl die sexuelle Orientierung, also Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität, die freie Wahl der Sexualpartner und der Praktiken, also beispielsweise auch SM oder ähnliche Praktiken, die Form der sexuellen Beziehung im Sinne von Polyamorie oder Monogamie oder was auch immer man sich da vorstellen könnte, sowie auch die Geschlechtsidentität. Und sie umfasst auch, und das ist ein Punkt, dem wir auch sozusagen der ersten Welle des Feminismus zu verdanken haben, die Freiheit der Person, sich für oder gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden. Daneben wurde in den letzten Jahren neue Konstrukte geschaffen, beziehungsweise neue Benennungsmodalitäten. Das ist insbesondere neben der sexuellen Orientierung auf die sexuelle Identität und die geschlechtliche Identität anzuwenden. Dies hat in erster Linie einen rechtstraditionellen Charakter. In Artikel 3 unseres Grundgesetzes steht ja in erster Linie, dass Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden dürfen. Dieser Begriff des Geschlechts wurde sehr, sehr lange, wie ich es eben auch dargestellt habe, als sehr biologistisch wahrgenommen. Es gab keine subjektive Komponente, und gerade dieser Begriff der Geschlechtsrolle und der Geschlechtsidentität spielte dort kaum eine Rolle, sodass eben genau jene Probleme, die im Rahmen der Geschlechtsidentität stattfinden, in der deutschen Rechtstradition nicht unter dem Begriff Geschlecht gefasst werden. Das heißt, wenn im Grundgesetz steht, niemand darf aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden, dann fallen gerade Transsexuelle, Intersexuelle, Transgender, Transsternchen eben gerade nicht darunter. Parallel dazu entstand aber in Europa sozusagen die Auffassung, und die wird vor allen Dingen vom EuGH und dem EGMR auch so vertreten, dass eben gerade Transsexuelle, Transgender und Intersex-Personen unter dem Begriff des Geschlechts zu fassen sind. Und als dann sozusagen diese neue EU-Richtlinie kam, auf der auch unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz beruht, befand sich dort als Schutzgründe eben zum einen Geschlecht und zum einen sexuelle Orientierung. Und hätte man jetzt einfach nur eine bloße Übersetzung genommen dieser beiden Begriffe, also Gender und Sexual Orientation, dann hätte das zur Folge gehabt, dass ein umfassender Bereich in Deutschland nicht geschützt gewesen wäre vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Dementsprechend hat sich der deutsche Gesetzgeber die Mühe gemacht, einen neuen Begriff zu formieren, bezog sich dabei aufs Betriebsverfassungsgesetz, in dem dieser Begriff schon vorhanden war, und entdeckte oder erfand die sexuelle Identität. Unter diese sexuelle Identität werden halt jetzt eben nach Wunsch des Gesetzgebers eben auch Intersexuelle und Transsexuelle gepackt. Das heißt, wir haben, meine Kollegin Laura Adamitz sagt immer dazu, einen typischen Göffelfall, also Löffel und Gabel in einem, die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität sozusagen finden sich in dem Begriff sexuelle Identität wieder. Wie stark sich aber diese beiden Komponenten der geschlechtlichen Identität und die sexuelle Orientierung miteinander verwoben sind, zeigt sich historisch in erster Linie, wie schon benannt, an den sogenannten Abnormalitäten. Ich möchte hier als Beispiel das Beispiel der Transsexualität darstellen. In Deutschland war es sehr lange, ging man davon aus, dass ein Geschlecht, also der Eintrag ins Geschlechterbuch sozusagen konstituierend ist. Das denkt man, glaube ich, auch heute noch. Aber jedenfalls ging man auch davon aus, dass dieser Eintrag ein Leben lang halten würde. Gerade transsexuelle Leute haben dies sozusagen Lügen gestraft und forderten mit Beginn der 50er Jahre, als es dann möglich war, gerade im nordafrikanischen Raum Operationen geschlechtsverändernder Natur oder beziehungsweise geschlechtszuordnender Natur vornehmen zu lassen, forderten ein, dieses körperliche Geschlecht nun auch rechtlich anerkennen lassen zu wollen. Es gab dann ungefähr 20 bis 30 Jahre große Diskussionen darum. Immer wieder wurde das verboten und eine enorme Pathologisierung dieser Personen fand statt. Bis dann 1978 das Bundesverfassungsgericht den Wechsel des Geschlechtseintrages für transsexuelle Personen ermöglichte und 1980 das sogenannte Transsexuellengesetz auf den Weg gebracht wurde. Zu begründen, warum ein Wechsel des Geschlechts nötig ist, hat sich das Bundesverfassungsgericht allerdings auch mit dem Problem der Hetero- und Homosexualität beschäftigt. Denn vor allen Dingen sozusagen sah man die Angst, dass wenn jetzt eine Person ihr Geschlecht ändert, dass es da dann legitim wäre, homosexuelle Partnerschaften zu führen. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner sogenannten transsexuellen Entscheidung entschieden, Entscheidend ist für Transsexuelle nicht die Sexualität, sondern das Problem des personalen Selbstverständnisses, das sich in der Geschlechtsrolle und der Geschlechtsidentität manifestiert. Der männliche Transsexuelle lehnt den homosexuellen Mann ab und sucht ausdrücklich den heterosexuell orientierten Partner. Dabei geht es unserer Rechtsordnung und unserem sozialen Leben von dem Prinzip aus, dass jeder Mensch entweder männlich oder weiblichen Geschlechts ist. Und zwar unabhängig von möglichen Anomalien im Genitalbereich. Also damals war der Bereich der Intersexualität auch durchaus bekannt. Die Grunderfahrung, dass ein Geschlecht eines Menschen wegen seiner körperlichen Geschlechtsmerkmale bestimmbar und ihm angeboren und unwandelbar sei, dürfe durch die medizinischen Erkenntnisse über die resultierende Psychosexualität ernsthaft in Frage gestellt sein. Unabhängig von den noch betreffenden Zweifeln über die Entstehung und Ursache von Transsexualismus fehlt bei den transsexuellen Beschwerdeführern jedenfalls das Gefühl, ein Mann zu sein. Und nach den vorliegenden medizinischen Gutachten jeder äußerliche erkennbare Hinweis auf ein männliches Geschlecht. Zudem ist sein soziales Verhalten, und da kommen wir dann erstmal zu der Kategorie Gender, dem einer Frau angepasst. Dafür spricht auch seine berufliche Tätigkeit als Krankenschwester. Also weil eine Person sozusagen weder körperlich noch im sozialen Gefüge sich wie ein Mann verhält und dann auch noch als Krankenschwester arbeitet, müsse man hier anerkennen, dass ein Geschlechtswandel notwendig ist. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil eben mehrere Meilensteine gelegt. Zum einen eben die Unwandelbarkeit aufgehoben von Geschlecht, zum anderen subjektive und soziale Geschlechtsrollenbilder sozusagen in die Rechtswissenschaft aufgenommen. Und das aber alles zugunsten oder durch eine Stärkung von Heterosexualität. Also sozusagen, man hat das alles durchgeführt, mit der Begründung, jedenfalls wollen die, also man braucht keine Angst haben, es werden keine Homosexuellen dadurch entstehen. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich heute nochmal mehrfach eingehen werde. Wenn sozusagen das über Transsexualität entschieden wird, dann wird es immer zu Ungunsten von Homosexualität getan. Oder zumindest von bestimmten Geschlechterrollen. Ja, von nun an waren auch die Normen im transsexuellen Gesetz davon geprägt, dass transsexuelle Personen im neuen Geschlecht heterosexuell zu leben haben. Mit der Anerkennung der Lebenspartnerschaft durch das Lebenspartnerschaftsgesetz wurde dann aber sozusagen ein gleichstehendes Rechtsgut, also nicht gleichstehendes, aber zumindest ein schützenswertes Rechtsgut geschaffen, das der Ehe gleichsteht, sodass das transsexuellen Gesetz ziemlich ins Wanken geraten ist. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 8 Entscheidungen, die dieses Gesetz für verfassungswidrig halten. Es hat leider immer noch nicht dazu geführt, dass der Gesetzgeber sich gemüßigt sah, ein neues Gesetz einzufügen. Im Jahr 2005 klagte dann ein sogenannter Mann-zu-Frau-Transsexueller, dass er ganz gerne die Frau, die er gefunden hat, die sie gefunden hat, heiraten möchte. Das Problem zu dem Zeitpunkt war, das Transsexuellengesetz sah eine sogenannte kleine und eine große Lösung vor. Die kleine Lösung ist die bloße Vornamensänderung. Die hatte die Person schon vorgenommen und hatte einen weiblichen Namen angenommen. Rechtlich war sie aber weiterhin ein Mann und wollte jetzt ganz gern die Partnerin irgendwie sozusagen in eine gesicherte Partnerschaft überführen. Wobei das Problem war, dass sie auf der einen Seite sich selbst als homosexuell dadurch empfand, weil sie selbst ja gerne eine Frau, also sich selbst als Frau befunden hat und deswegen ganz gerne die Lebenspartnerschaft eingegangen wäre, das aber gleichzeitig nicht konnte, denn ihr Geschlecht war ja weiterhin rechtlich männlich. Deswegen musste sie heiraten. Heiraten, das hat sie dann auch getan, sozusagen, damit sie halt schnellstmöglich eben diese gesicherte Partnerschaft haben, an der ja auch tatsächlich viele rechtliche Privilegien gebunden sind. Mit der Folge, dass ihr aber, und das sah das Transsexuellengesetz zu diesem Zeitpunkt vor, der Vorname, der weibliche, aberkannt wurde. Denn durch die Eheschließung hat sie sozusagen ihren bewiesen, dass sie ja offensichtlich doch nicht transsexuell sei. Und dementsprechend wurde ihr der Name aberkannt. Ich glaube, es war Kai und Karin. Das hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und gesagt, dass eben eine bereits vollzogene Namensänderung nicht gelöscht werden kann. Das klingt dann erstmal alles ganz positiv und es hat die Rechte von Transsexuellen stark verbessert. Gleichzeitig macht das das Bundesverfassungsgericht, aber über so einen Schlenker, in dem es nämlich sich wieder auf Beziehungsformen zurückführt, die gerade aus feministischer Rechtswissenschaft immer stark kritisiert werden. Das Bundesverfassungsgericht befand nämlich, dass der Wunsch eines transsexuellen Menschen nach einer rechtlich abgesicherten Partnerschaft nicht dazu führen dürfe, seine mühsam errungene Anerkennung der Geschlechtsidentität aufzugeben. Vielmehr müsse sozusagen anerkannt, also müsse eben sozusagen diese Vornamensregelung abgeschafft werden. Gleichzeitig aber ist es zu verstehen, dass der Gesetzgeber weiterhin den Wunsch hat, die Ehe nicht als homosexuell dastehen zu lassen. Also das führt das Bundesverfassungsgericht sehr stark aus, dass es ein durchaus geeignetes Ziel ist von gesetzgeberischen Maßnahmen. Und es führt eben auch sehr stark aus, was eine rechtlich abgesicherte Partnerschaft bedeutet. Und da muss man sich dann auch immer vor Augen halten, es sind halt nur zwei Personen. Ja, es können nicht 3, 4, 5 heiraten oder irgendwie eine Partnerschaft eingehen. Sie ist auf das Leben Leben lang angelegt und nicht irgendwie auf 7 Jahre oder 3. Das heißt, da werden bestimmte Vorstellungen aus einer heterosexuellen beziehungsweise überhaupt aus einer normativen Gesellschaft in ein anderes Leben hineingetragen und mithilfe der Absicherung genau dieser Vorstellungen erweitert man dann den Rechtskreis für Transsexuelle. Genau auf dieser Diskussion dann kippte das Bundesverfassungsgericht auch 2008 dann die Voraussetzungen der Ehelosigkeit für die große Lösung. Also bis dahin war es notwendig, dass man nicht verheiratet war, wenn man die sogenannte große Lösung durchführen lassen wollte, also die rechtliche Änderung des Geschlechts vornehmen. Das ist alles in allem eine sehr lesenswerte Entscheidung, die ich jedem ans Herz legen kann, weil ich mich immer frage, wer diese Fälle erfindet. Es war wirklich sehr herzrührend. Es war eine Person, die sehr, sehr lange im männlichen Geschlecht gelebt hat, im Nationalsozialismus gelitten, dann die Frau kennengelernt, gerade so über die Depression hinweggekommen, 3, 4 Kinder in die Welt gesetzt und dann mit 70 erkannt hat, er möchte gerne eine Frau sein. Und dann sozusagen, die waren aber 50 Jahre lang verheiratet und dann vor der Problematik standen, sich jetzt entweder scheiden lassen zu müssen, damit er eine Frau sein kann, oder beziehungsweise damit sie das Geschlecht leben kann, das sie gerne möchte. Oder aber eben genau diese Möglichkeit nicht zu haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht wieder gesagt, obwohl es ein legitimes Gemeinziel ist, dass der Gesetzgeber vermeiden möchte, dass es gleichgeschlechtliche Ehen gibt, sei das halt nicht verhältnismäßig von einer Person zu verlangen, dass sie sich nach einer so langen, gefestigten Partnerschaft von dem liebevollen Ehepartner trennt, nur um das Geschlecht zu ändern. Abermals auf dieses legitime Gemeinwohlziel abstellend stärkt es meines Erachtens dieses Urteil wieder bestimmte Vorstellungen von einer Zwei-Personen-Partnerschaft. So berechtigt ich das sozusagen für den Beschwerdeführer in dem Fall finde, ist es trotzdem problematisch, beständig auf Partnerschaften als einen besonders schützenswerten Bereich einzugehen. Im Jahr 2011, wo eine Person dann sozusagen gerne ihren Partner geehelicht hätte, dazu aber hätte bestimmte körperliche Maßnahmen an sich vornehmen lassen müssen, hat das Bundesverfassungsgericht letztendlich jetzt auch die große Lösung gekippt. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, sich geschlechtlich operieren zu lassen und Fortpflanzungsorgane entfernen lassen zu müssen, um ein neues rechtliches Geschlecht zu haben. Auch das sozusagen alles vor dem Hintergrund, vor der Entscheidung einer Person, ob sie die Lebenspartnerschaft oder die Ehe eingehen möchte. Ein weiteres, mein heute zweites Beispiel für die Privilegierung von Heterosexualität gegenüber Homosexualität ist der Diskurs um die Anerkennung von Homosexualität als Fluchtgrund. Vorhin hatte ich schon gesagt, dass mir unklar ist genau, wie man diese Kategorie benennt. Im deutschen Diskurs gibt es ja immer noch den Begriff der Rasse, gleichzeitig auch die der Herkunft und der Ethnizität. Jedenfalls geht es hier um Personen, die eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und damit zunächst als fremd und die anderen markiert sind. Dass Homosexualität vom Schutz der sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention umfasst ist, ist inzwischen anerkannt, war ein harter Weg, aber ist anerkannt. Sie stellt danach nämlich ein unveränderliches Merkmal dar und jedenfalls eines, das so bedeutsam für die Identität eines Menschen ist, dass ein Verzicht nicht verlangt werden kann.
Und das auch im Herkunftsland eine abgegrenzte Gruppe als andersartig markiert. Das heißt, hier wird Homosexualität als eben auch ein Identitätsmerkmal dargestellt, das unveränderlich sei. Und aufgrund dessen wird sozusagen die Genfer Flüchtlingskonvention geöffnet, um Personen aufzunehmen. Voraussetzung für die Anerkennung ist die Prognose, dass ein Flüchtling wegen seiner Homosexualität bei seiner Rückkehr in sein Herkunftsland eine schwere Menschenrechtsverletzung drohen würde. Und genau da hat dann der deutsche Rechtsdiskurs angefangen zu justieren. Schon im Jahr 1988 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass grundsätzlich die Beschränkung der sexuellen Betätigung durch die Gesetzeslage im Iran, damals ging es um einen Flüchtling aus dem Iran, tatbestandlich derjenigen in Deutschland nur 20 Jahre zuvor entspreche. Und deswegen sei es auch hinzunehmen, dass im Iran Homosexualität strafbar sei. Das Asylrecht, so das Bundesverwaltungsgericht, hat nicht die Aufgabe, möglicherweise gewandelte moralische Anschauungen in der Bundesrepublik über homosexuelles Verhalten in andere Staaten durchzusetzen. Das heißt, das Bundesverwaltungsgericht diskutiert so ein bisschen die Scheidefrage, in der feministische Rechtswissenschaft sich immer wieder befindet, ob sozusagen die Normen, die wir hier für richtig erachten, universell auf andere Länder anwendbar sind oder ob sozusagen dass ein Relativismus sozusagen mit einhergeht. Dennoch entschied das Bundesverwaltungsgericht in diesem konkreten Fall, dass der Iraner durchaus Schutz bekommen solle, da sich der Kläger einer homosexuellen Betätigung gar nicht enthalten kann. Homosexualität, dies beweise die Forschung, sei vielmehr eine irreversible Prägung, das hatte ich ja oben schon benannt. Auch beim Kläger handelt es nicht um eine bloße Neigung, der nachzugehen, mehr oder weniger im Belieben des Klägers stünde. Vielmehr sei in dessen Person im Sinne einer irreversiblen Prägung eine unentrinnbare, schicksalhafte Festlegung auf homosexuelles Verhalten gegeben. Der Kläger werde daher trotz der Strafnormen seinem unentrinnbaren Geschlechtstrieb auf unsehbare Zeit mehr oder weniger zwangsläufig nachgehen. Das heißt, hier findet eine enorme Pathologisierung von Homosexualität statt. Und über diese Pathologisierung wird eben dieser Bereich des Flüchtlingsrechts eröffnet für Homosexuelle. Um halt festzustellen, ob die Person dem Geschlechtstrieb nachgeht oder nicht, wird da natürlich, wenn es um eine Pathologisierung geht, einen Landgerichtsarzt beauftragt, der dann in seinem Gutachten feststellt, dass es bei dem Kläger keinen Zwang dazu gebe. Vielmehr sei er in der Lage, seinen Sexualtrieb, sofern dies erforderlich ist, durch Selbstbefriedigung auszuleben. Das Gericht ist sich da nicht zu schade zu schreiben. Der Kläger sei nicht in einer krankhaften Weise homosexuell veranlagt. Jeder Mann, der nicht krankhaft veranlagt sei, sei in der Lage, seinen Sexualtrieb durch Selbstbefriedigung zu kompensieren und generell zu unterdrücken. Dies ist nachvollziehbar und überzeugend und entspricht dem, was jeder Mann aus eigener Erfahrung ohnehin weiß. Ich nehme an, es handelte sich um männliche Richter. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht greift demnach nur dann ein, und das ist sozusagen dann die Rechtsgeschichte, die sich dann nach diesem Bundesverwaltungsgerichtsurteil angeschlossen hat, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht in ihrem Kernbereich, also in der Privatsphäre, betroffen ist. Das ist auch ein Thema, was wir nachher noch im dritten Beispiel auch nochmal haben werden. Die Beschränkung auf den Kernbereich der Privatsphäre, das sogenannte Forum Internum, dominiert die deutsche Asylrechtsprechung auch zum Thema Religionsfreiheit. Danach ist immer nur das religiöse Existenzminimum im Kernbereich der Privatsphäre verletzt und nur dann besteht ein Schutzanspruch. Und diese Konstrukte übernehmen von innen und außen, privat und öffentlich, ja, wie wir gerade aufgrund von feministischen Analysen, glaube ich, mittlerweile ganz gut erkennen können, geht halt die deutsche Rechtsprechung bis vor kurzem davon aus, dass wenn eine Person es halt gerade im Herkunftsland unterdrücken kann, öffentlich seine Homosexualität zu zeigen, zum Beispiel einfach nur Geschlechtsverkehr in den vier Wänden zu haben, dann sei hier kein Schutzbedarf gegeben, da keine Menschenrechtsverletzung prognostiziert werden kann. Nora Markert und Laura Adam jetzt sprechen davon, keep it in the closet, also sozusagen die Homosexualität, die im Schrank bleibt. Diese Reduzierung auf den Geschlechtsverkehr und die Sexualisierung, Sexualität als Teil des Privaten, verkennt, dass Sexualität sehr, sehr viel mehr ist. Es ist ein typisch heteronormativer Blick, dass sozusagen Verhaltensweisen, die sozusagen im heteronormativen Bereich als total normal angesehen werden. Ich war letzte Woche bei IKEA einkaufen und zwei Menschen standen vor den Kindersachen und freuten sich, wie niedlich die sind. Und es wäre niemandem aufgefallen und niemand hätte groß geguckt, wenn es nicht zufällig zwei Männer gewesen wären. Ja. Also zu Sexualität und Ausübung von Sexualität gehört halt weitaus mehr als ausschließlich der Geschlechtsverkehr in den eigenen vier Wänden. Wie reagiert eine Person auf Frauen und Männer? Gibt sie sich dem anderen Geschlecht durch ihr Auftreten als grundsätzlich sexuell aufgeschlossen zu erkennen? Geht sie aufgrund ihres Aussehens, ihres Auftretens, ihres Ganges, ihrer Stimme, wie auch immer, besonders auf Personen zu oder nicht? Und genau für solche Blickwinkel hatte sozusagen die deutsche Rechtsprechung bis vor kurzem keine Öffnung sozusagen, weil sie glaube ich, auch gar nicht sah, weil Sexualität eben was ist, was ganz privat stattfindet und eigentlich über den Geschlechtsverkehr nicht hinausgeht. Dieses über den Geschlechtsverkehr hinausgehen sozusagen bezeichnet auch sehr stark das Inzesturteil, wo sozusagen die Strafnorm, die den Beischlaf zwischen zwei Geschwistern thematisiert hat und als verfassungsgemäß dargestellt hat, gerade eben immer wieder darauf eingeht, dass es hier sich nur um den Beischlaf handelt. Das heißt, Geschwister können inzestuös sozusagen diverse andere Formen der Sexualität miteinander ausüben, aber strafbar ist nur der Geschlechtsverkehr als solche. Mittlerweile hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leider zwischen der Konzipierung des Vortrags und dem Halten des Vortrags, aber gut für die Personen, die es notwendig haben, endlich entschieden, dass auch Menschen, dass von Menschen eben nicht verlangt werden kann, dass sie ihre sexuelle Orientierung geheim halten und dadurch einer Verfolgung entgehen. Das ist erstmal ziemlich erfreulich. Es führt aber sicherlich dazu, dass es schwierig sein wird, genau das umzusetzen. Bisherige Forschungen, insbesondere zu Homosexualität eben als Fluchtgrund in England, aber auch diverse Themen in anderen Rechtsgebieten zeigen, dass das in den Vordergrund rücken wird, wie man die Homosexualität der Person feststellt. Und genau in diesem Bereich, wenn dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Person abnehmen muss, ob sie jetzt homosexuell ist oder nicht, werden wieder neue Stereotypisierungen stattfinden. Als Beispiel kann man da zum Beispiel anführen, wenn die Person im Herkunftsland bereits verheiratet war, dass dann häufig unterstellt wird, dass sie ja gar nicht homosexuell sei, dass aber die Ehe ganz häufig ein Schutzinstrument ist, damit die Person überhaupt in dem Herkunftsland noch leben kann oder gerade der Entdeckung der Homosexualität sozusagen das vermeiden soll, ist dabei nicht Thema. Ebenso wird Bisexualität oder andere Sexualitätsformen damit komplett ausgegrenzt vom Fluchtgrund. In Tschechien gab es längere Zeit eine ganz besondere pathologisierende Art und Weise, wie man Homosexualität bei Flüchtlingen versucht hat festzustellen. Es wurden Messgeräte angelegt an bestimmten körperlichen Regionen und die Erregung der Person gemessen, wenn sie denn heterosexuelle Pornografie vorgespielt bekam. Das heißt, den Leuten wurden auf unwürdigste Weise pornografische Bilder vorgeschlagen und dann gemessen, inwiefern sie sich dadurch erregt fühlten. Diese Methoden hält das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für nicht tragfähig, ist meines Erachtens doch dennoch mit einer Stereotypisierung zu rechnen, also das zeigt sozusagen, wie heutzutage auch mit Homosexualität umgegangen wird. Es gibt zum Beispiel auch ein Urteil vom Verwaltungsgericht Ansbach, wo sie eben sehr stark darauf abstellen, dass die Person homosexuell sei. Das sehe man ja daran, wie sie sich bewege, wie die Stimmlage sei und überhaupt das ganze Aussehen lasse ja darauf schließen. Mein drittes und abschließendes Beispiel bezieht sich auch auf die Frage von privat und öffentlich. Es geht um das Beispiel von Sexualität von Menschen, die in unserer Gesellschaft als behindert gelten, obwohl eben jedes Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das ich vorneweg skizziert habe, genauso zusteht wie allen anderen Menschen, sieht es in der Rechtswirklichkeit komplett anders aus. Wie wenig sensibel das Recht mit dieser Frage umgeht, zeigt sich beispielsweise sehr stark an die Diskussion um Sexualassistenz. mobilitätseingeschränkte Personen haben häufig die Problematik, dass sie selten sozialen Kontakt kommen und damit ist noch sehr viel schwieriger, soziale Kontakte zu knüpfen, geschweige denn potenzielle Sexualpartnerinnen kennenzulernen. Aus dieser Benachteiligung einen Ausweg zu finden, führte dazu, dass man sich sogenannte passive und aktive Sexualassistenzen überlegt hat, während die passive Sexualassistenz nicht nur den sexuellen Kontakt eingebunden, also nicht in den sexuellen Kontakt eingebunden ist und lediglich eine Art unterstützenden Charakter hat, wie zum Beispiel Kondome kaufen oder Aufklärungsarbeit leisten, wird die aktive Sexualassistenz halt direkt eingebunden in den Sexualakt. Um diese sexuelle aktive Sexualassistenz zu erhalten, müssen Menschen mit einer Behinderung auf entgeltliche Dienstleistungen von Sexualbegleiterinnen und Begleitern sowie Prostituierten zurückgreifen. Und es ist in Deutschland nicht anerkannt, dass die Inanspruchnahme von solchen Dienstleistungen eine sogenannte Eingliederungshilfebedarf darstellt. Der Sozialträger ist nach Auffassung der Gerichte demnach nicht verpflichtet, für die anfallenden Kosten aufzukommen. Der Hausbesuch einer Prostituierten sei nicht geeignet, das Ziel der Eingliederungshilfe zu verbessern. So beispielsweise in einem bayerischen Verwaltungsgerichtsurteil, das war eine schwerstbehinderte Person, die aufgrund der Schwere seiner Behinderung nicht mehr in der Lage war, sein sexuelles Bedürfnis aus eigener Kraft oder manuell zu befriedigen. Er beantragte beim Sozialhilfeträger die Übernahme der Kosten für eine Ganzkörpermassage mit sexueller Komponente. Da er nur noch eine Restfunktion in der linken Hand habe, die ihn dazu befähige, ein Notrufsystem zu bedienen. Zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse sei er daher auf die Hilfe einer dritten Person angewiesen. Das Gericht führt dann auf, dass die Kosten der Ganzkörpermassage nicht zu den allgemeinen Aufwendungen für das Sexualleben gelten. Zwar gehört das Sexualleben zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Daseins, die Aufwendungen für solche Maßnahmen sind jedoch aus der Regelsatzhilfe zu decken. Und bezieht sich dabei, und das ist ganz interessant, auf ein Urteil vom UVG Hamburg, das wiederum keine behinderte Person zum Thema hat, sondern eine homosexuelle Person, die im Rahmen von damals noch Sozialhilfe, das ist ähnlich wie sozusagen heute, also es gibt heute auch noch Sozialhilfe, aber in dem Falle war es sowas wie Hartz IV oder ALG II. Da hatte die Person darauf geklagt, sie möchte ganz gerne Kondome und Gleitcreme zum Schutz der Gesundheit bezahlt bekommen. Naja, aber zurück zu Personen, die eben als behindert gelten. Da meint das Gericht, die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist nach § 39 des Bundessozialhilfegesetzes eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Da die Person hier schon sehr stark behindert war, ging es offensichtlich nur um eine Milderung, sodass für die Eingliederungshilfe nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die tatsächlich eine Milderung zur Folge haben. Und die angeführten Maßnahmen der Eingliederungshilfe müssen deswegen geeignet sein, den Personen sozusagen die Eingliederung in die Gesellschaft zu fördern. Danach sei diese Eignung aber nicht gegeben, weil die Befriedigung des sexuellen Bedürfnisses durch die Ganzkörpermassagen dem Kläger nicht die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert. Die Massagen finden nämlich ausschließlich in einem von der Außenwelt abgesonderten geschützten Intimbereich statt und vermitteln ihm keinerlei Kontakte nach außen. Es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Bedürfnisbefriedigung dem Kläger gesellschaftliche Kontakte erleichtern sollte. Sicherlich bewirken die Ganzkörpermassagen eine körperliche und seelische Entspannung des Klägers und steigern sein persönliches Wohlbefinden. Das genügt aber nicht für die Annahme, dass sie ihm die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern oder gar zu persönlichen Kontakten zu anderen Menschen verhelfen. Also abermals wird hier das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in die privaten vier Wände verbannt. Sexualität sei etwas extrem Intimes, das für den Kontakt mit anderen Personen unerheblich sei. Ganz interessant, finde ich. Dabei besitzen insbesondere Personen, also und das muss man sich immer vor Augen halten, die in einem Heim leben, sowieso nur ein Mindestmaß von Privatsleben und intimem Leben. Also häufig sehen Heimordnungen für körperlich Behinderte und auch sogenannte geistig behinderte Personen vor, dass sie nur bis 22 Uhr Besuch empfangen dürfen. Häufig leben diese Personen in einem Leben, wo sie gezwungen werden, ständig an so einem Gemeinschaftsleben teilzuhaben, sodass sie eigentlich selten mal alleine und für sich sind und gerade zum Beispiel Essenszeiten werden als verpflichtend auferlegt und alles solche Sachen. Das heißt, die Personen haben einen extrem engen Bereich von Privatsphäre und Intimsleben und sozusagen, und genau in diesen soll dann auch noch die Sexualität hineingepackt werden. Ja, also was jedenfalls sozusagen rechtlich daran ganz interessant ist an diesem Konstrukt, ist eben, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eben, wie ich vorhin eingangs erwähnt hatte, insbesondere auf so einen Autonomiegedanken beruht. Gleichzeitig aber bei Personen, denen man unterstellt, nicht autonom handeln zu können, wie zum Beispiel geistigen behinderten Personen, genau das dann abgesprochen wird, statt sozusagen genau die Anknüpfungspunkte für Autonomie zu finden. Ein weiteres Beispiel für diese Einschränkung der Autonomie ist beispielsweise auch der Fakt, dass es bei geistig behinderten Frauen zu einer überproportionalen Verabreichung von empfängnisverhüteten Mitteln kommt. Der Wunsch nach einer eigenen Familie mit einem eigenen Kind wird ganz, ganz häufig als gesundheitsschädigendes Problem dargestellt, ohne dass es in irgendeiner Form belegt ist. Das zeigen mehrere Gerichtsurteile. Und es gibt immer wieder Betreuerinnen, also Betreuerinnen mit Unterstrich, die zwangsweise die Sterilisation einfordern oder die Fixierung von Personen beantragen, um ihnen die sogenannte 3-Monats-Spritze zu verabreichen. Und alles solche, also das sind rechtswidrige Maßnahmen, aber allein, dass Personen es immer wieder beantragen, finde ich, zeigt sehr deutlich, inwieweit es zwar ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gibt, es aber eine Rechtswirklichkeit bei Personen, die von vornherein in unserem Recht sozusagen eine bestimmte Autonomie abgesprochen wird, sozusagen gerade nicht durchgesetzt werden kann. Alles in allem zusammenfassbar, ich weiß nicht, wie viele Minuten es sind, sieht ganz gut aus, kann man meines Erachtens, um auf die Ausgangsfragen zurückzukommen, Sexualität gerade nicht von Gender oder anderen Geschlechtskategorien abkoppeln. Vielmehr zeigt sich in der Intersektionalität, in der Verbindung von verschiedensten Kategorien, wie über Sexualität in der Normalität gedacht wird. Es gibt halt selten Urteile über heterosexuelles Sexualverhalten oder Begehren. Deswegen ist es eben insbesondere wichtig, sich die Verschränkungen mit anderen Kategorien anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie heteronormativ unsere Gesellschaft weiterhin ist, obwohl es die Lebenspartnerschaft gibt. Und deswegen genau diese intersektionelle oder intersektionale Betrachtungsweise eben sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten lässt sich eben konstatieren, dass es den Begriff der Sexualität im Recht so nicht gibt, sondern eher ständig von Normen neu verhandelbar gemacht wird, gleichzeitig aber eben nicht zu denken ist ohne Geschlecht und Gender. Ja, soweit erstmal von mir.